Ist nur als Getränkehalter gedacht. Die Hitze macht heute doch zu schaffen. Und ich habe es trotzdem geschafft, mich leicht zu erkälten. Naja. Ich möchte heute mit uns einen Text aus dem Titusbrief anschauen. Den habe ich in der Vorbereitung gelesen und ja, er wurde mir aufs Herz gelegt. Ich möchte auch am Ende noch sagen, auch wieso und ja, kommen wir dann noch kurz dazu. Und dazu ist zu sagen, dass der Titus ein junger Mann war, der auf einer Missionsreise von Paulus auf der Insel Kreta zurückgelassen wurde. Auf Kreta war Paulus in der Mission, da sind Menschen zum Glauben an Jesus gekommen und es gab dort eine Gemeinde oder Gemeinden und diese Gemeinden hatten einen Mangel, die hatten keine Ältesten, also keine Hirten. Und der Titus hatte mehrere Aufträge in diesen Gemeinden. Er sollte Älteste einsetzen, obwohl er selbst auch noch ein eher jüngerer Mann war. Das war eine seiner Aufgaben und wir lesen in Titus 1 die Anforderungen an Älteste. Wir haben uns ja auch als Gemeinde zuletzt öfter damit beschäftigt, weil wir selbst Älteste einsetzen wollen oder erkennen wollen. Nicht wir wollen die einsetzen, der Heilige Geist soll die einsetzen, wir wollen sie erkennen, muss mich korrigieren. Und da stehen die Kriterien oder da stehen Anforderungen an Älteste drin. Er bekommt also von Paulus geschrieben, anhand welcher Kriterien er diese Ältesten erkennen kann, die die Gemeinde leiten sollen. Und der Titus sollte auch Irrlehrer abwenden, das steht auch, lesen wir auch in Kapitel 1. Es gab also in der Gemeinde Menschen, von denen recht hart geredet wird, dass sie als Schwätzer sind und Verführer. Und Paulus sagt ihm, dass er ja, auch mit recht drastischen Worten, dass sie in den Mund stopfen soll, dass sie nicht diese falschen Lehren verbreiten sollen. Besonders war dort wohl zugange, dass es jüdisch geprägte Irrlehrer gab, die zum Beispiel gesagt haben, dass man beschnitten werden muss, um errettet zu werden, die also das Judentum mit dem Glauben an Jesus vermischt haben. Und er bekommt also gesagt, Älteste einzusetzen und auch gemeindeintern dafür zu sorgen, dass einfach gute und richtige Dinge weitergegeben werden, die Wahrheit. Wir lesen in Kapitel 1 auch, wie die Kreter beschrieben werden. Das ist nicht gerade sehr schmeichelhaft. In Kapitel 12 steht, Kapitel 1, Vers 12 steht, einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Und Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Die Kreter hatten also menschlich allgemein anscheinend kein sehr gutes Außenbild, keine gute Außenwirkung. Sie werden als faul beschrieben und ja, dass sie Lügner sind. Also gab es wohl in dieser Zeit oder da, wo Titus hingestellt wurde, gab es Probleme mit den Menschen drumherum und es gab auch in der Gemeinde Themen. Es gab Menschen, die falsche Lehren verbreitet haben und da rein spricht jetzt unser Text und ich möchte mit uns lesen, Titus 2, zunächst mal von 1 bis 10. Das Thema soll sein, ein Leben, wie es Gott gefällt. Es geht also darum, was ist denn jetzt die gesunde Lehre? Wenn er die Irrlehre abweisen soll, was ist denn gesund? Was ist gut? Wie sollen die Menschen leben in der Gemeinde und in ihren Familien? Ich möchte den Text lesen. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Soweit erstmal dazu. Das ist also ein Text, der wird eingeleitet mit du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Das ist ein Text erstmal für die Gemeinde, für die Erretteten. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, jetzt kommt die gesunde Lehre. Und im Großen und Ganzen sind es ja aber eher ja, Eigenschaften, Anforderungen, wie Menschen sich in der Gemeinde verhalten sollen und auch wie sie sich nach außen verhalten sollen. Ich hätte im ersten Moment eher theologische Fragestellungen erwartet oder ja, einfach etwas anderes. Aber es wird sehr deutlich, was auch in dem Monatslied vorhin schon gesungen wurde, unsere Taten sprechen einfach viel lauter als das, was wir reden. Wir können hochtrabende Dinge sagen und reden und versuchen weiterzugeben, aber das, was wir jeden Tag tun, das, was wir leben, das spricht viel lauter. Und die gesunde Lehre ist also, dass das Leben übereinstimmt mit dem, was man glaubt und mit dem, was man predigt. Und Paulus spricht hier in diesem Brief an Titus eigentlich 5 Gruppen an in der Gemeinde. Und zwar die alten Männer, die alten Frauen, die jungen Männer und die jungen Frauen und die Knechte. Diese 5 Gruppen. Und wir werden schnell sehen, man kann das jetzt nicht ganz hart trennen. Es ist oft so, dass wenn die Bibel gute Dinge weitergibt, dass sie natürlich nicht nur für einen gelten, sondern allgemein sind Dinge gut, die die Bibel weitergibt. Wir können das nicht ganz hart trennen. Und ich möchte da auch gleich sagen, diese Definition von alt und jung, ich glaube, da ist unsere Zeit einfach etwas anders. Bei uns ist es irgendwie gar nicht so schön, als alt bezeichnet zu werden. Das kennt die Bibel eigentlich nicht. Die Bibel lehrt einen ganz großen Respekt vorm Alter und dass Alter etwas Gutes ist und Reife. Schauen wir als erstes, was dieser Text zu den alten Männern sagt. Ich habe schon gesagt, alt war damals nichts Schlechtes. Die Bibel lehrt auch Respekt vor Reife und vor Älteren, vor Menschen einfach, die schon mehr Erfahrung haben, die schon mehr erlebt haben. Die Bibel lehrt keinen Jugendwahn und die lehrt auch nicht, dass man sich unbedingt versuchen soll, jünger zu machen, als man ist. Titus wird zu den jungen Männern gezählt, das sehen wir dann noch im Text. Und was ist dann eine grobe Hilfestellung, was alt ist oder was jung ist? Also Paulus beschreibt sich selbst mal in Philemon 9 als alt, als er 60 Jahre alt war. Und in 1. Timotheus 5, als es darum geht, dass die Witwen der Gemeinde versorgt werden, lesen wir auch, dass die Witwen, die sich gut in ihrem Leben verhalten haben, ab einem Alter von 60 Jahren auf diese Liste eingetragen werden sollten und dass ihnen dann geholfen werden soll. Also vielleicht ist 60 Jahre, dafür gibt es Hinweise, dass das alt ist, laut der Bibel. Ich möchte damit keinem auf den Schlips treten. Also, wie gesagt, alt zu sein ist etwas, was die Bibel als gut bezeichnet. Es ist überhaupt nichts Schlechtes. Es ist auch gar nicht so wichtig, zu welcher Gruppe man sich dann jetzt genau zählt, ob man sagt, bin ich jetzt alt oder jung oder zwischendrin, dann zählt gar nichts für mich, das wäre ganz falsch. Also wir werden sehen, das sind alles gute Dinge, die da drinnen stehen. Was sagt Paulus also, wie die alten Männer sich verhalten sollen? Zunächst einmal sollen sie nüchtern sein. Und nüchtern, das kommt mehrmals noch vor, das heißt jetzt nicht nur, dass sie keinen Alkohol trinken, gar keinen Alkohol, lehrt die Bibel sowieso nicht. Auch Paulus selber sagt an anderen Stellen, dass man ein wenig Wein trinken soll, wenn einem unwohl ist. Was die Bibel aber lehrt als nüchtern ist, dass man sich nicht berauschen soll, mit was auch immer. Ob das mit Alkohol oder mit Drogen ist, Rauschzustände sind nichts Gutes. Ja. Und die alten Männer sollen nüchtern sein. Das heißt auch, wie bei uns das auch ist im Deutschen, nüchtern heißt ja nicht nur nichts getrunken, sondern wer eine nüchterne Betrachtung oder wer nüchtern betrachtet, sieht etwas so und so aus, heißt auch, dass man ja etwas gesetzt angeht, dass man es ruhig angeht, vernünftig, solide, dass man nicht sich von Emotionalität leiten lässt oder dass man überdreht und schwärmerisch Dinge betrachtet, sondern dass man sie einfach ruhig, vernünftig und solide angeht. Und so sollen die alten Männer auch sein. Nicht zu emotional, sondern die Dinge einfach sachlich, nüchtern betrachten. Sie sollen auch ehrbar sein. Ehrbar zu sein heißt, dass das, was man tut, wenn das andere beobachten, dass das ja positiv wahrgenommen wird. Dass man nicht Dinge tut, die einem vorgehalten werden und negativ sind. Ich denke, das ist eine Besonderheit, ist, dass alte Menschen besonders gut wissen, was ehrbar ist vor allem, denn sie haben viel Erfahrungen damit gemacht, was vielleicht mal alles gemacht haben, was dann gar nicht gut ankam hinterher. Was sich hier durchzieht durch die Texte ist, dass die älteren Geschwister der Gemeinde Vorbilder sind in dem, was sie tun. Das, was sie vorleben, das sehen die anderen Geschwister und werden es nachleben. Aber nicht, übrigens nicht nur das, was sie tun, sondern auch das, was sie nicht tun. Wenn also die älteren Männer in der Gemeinde Respekt haben wollen und Anerkennung und wenn ihre Worte Gewicht haben sollen, dann ist es sehr hilfreich, wenn sie auch in ihren Taten ehrbar sind. Das steigert einfach die Glaubwürdigkeit. Sie sollen auch besonnen sein. Besonnen sein ist etwas, was wir bei allen Gruppen finden. Besonnenheit ist eine besondere Eigenschaft. Ja, das ist auch so. Ein Mensch, der besonnen ist, der besinnt sich, wie das Wort sagt. Der nimmt also seine Sinne zusammen, der macht keinen Schnellschuss, der wird nicht panisch oder der übertreibt auch nicht, sondern man geht Probleme einfach überlegt an und kontrolliert. Man besinnt sich auf etwas und ich möchte auch am Ende noch sagen, auf was wir uns besinnen sollen. Das lesen wir am Ende nachher noch. Was wir uns besinnen sollen, bevor wir aktiv werden. Besonnenheit ist auch ein Ausdruck von Weisheit. Weil wenn man besonnen ist, dann weiß man, dass negative Folgen kommen, wenn wir unüberlegt oder vorschnell handeln. Dass wir dann oft Dinge sagen, für die wir uns nachher entschuldigen müssen, für die wir uns nachher schämen, die wir bereuen, einfach unüberlegt handeln. Die alten Männer sollen gesund sein im Glauben. Was heißt es? Gesund zu sein im Glauben heißt jetzt erstmal nicht, dass man gesund ist im Körper, dass alles fit ist und dass man ja, rumspringt wie ein junges Reh. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Gesund zu sein im Glauben hängt auch nicht davon ab, ob man gesund ist am Körper. Das Wort gesund, was da drin verwendet wird, ich denke, das ist schon ein Schlüssel dazu, was das heißt. Wie ist ein gesunder Mensch? Ja, ein gesunder Mensch ist aktiv, ein gesunder Mensch ist. Ja, der ernährt sich ausgewogen, der schläft und der hat einfach Energie. Der will Dinge bewegen. Und das Gegenteil davon hilft uns auch, das zu verstehen. Wenn man eine Krankheit hat, ob es eine ist oder mehrere, weiß man, dass schon eine Krankheit fast alle Aktivitäten lähmen kann. Und so ist es auch im Glauben. Wenn wir im Glauben kranken, wenn da Dinge ja, im Argen sind, dann hemmt es uns und dann verhindert es, dass wir aktiv sind. Es ist also so, dass ein gesunder Glauben dazu führt, dass man aktiv wird und dass man Dinge bewegt. Und auch wenn die körperlichen Einschränkungen im Alter zunehmen, schließt das, wie gesagt, überhaupt nicht aus, im Glauben ganz aktiv zu sein und auch da ein Vorbild zu sein. Außerdem wird den alten Männern noch gesagt, sie sollen in der Liebe und in der Geduld sein. Und ich möchte die zwei Punkte ein Stück weit zusammenfassen, weil sie sehr eng zusammenhängen. Meine Beobachtung ist, dass es älteren Menschen manchmal schwerfällt, ja, liebevoll und geduldig zu sein mit Jüngeren. Und ich glaube, das ist eine Folge davon, dass man viel Lebenserfahrung hat, dass man viele Fehler selbst gemacht hat und gesehen hat und einfach merkt, Mensch, da ist jemand, der tappt jetzt in was rein und ich sehe es doch schon kommen. Und man versucht ihm das dann zu sagen. Aber hier steht, wie man das sagen muss. Das muss liebevoll und in Geduld passieren. Wenn wir uns das einfach nur, oder wenn ältere Menschen das einfach hart weitergeben und keine Geduld und keine Liebe dabei haben, dann ist es gut gemeint, hat aber keine guten Folgen. Dann führt es zu Streit und zu Konflikten und manchmal sogar zu dauerhaften Gräben. Gerade dieser Vorsprung an Lebenserfahrung ist so wichtig, dass er weitergegeben wird. Aber wie bei allem, was in der Gemeinde und auch in Familien passiert, muss es liebevoll passieren. Mit viel Geduld. Und da möchte ich euch älteren Geschwister ja, bitten, Geduld zu haben mit den Jüngeren, Geduld zu haben mit denen, die noch nicht so viel Lebenserfahrung und auch Erfahrungen in ihrem Glaubensleben haben. Und auch da gilt wieder, viel besser als ja, zu ermahnen, ist es oft, das Gute vorzuleben. Und es ist aber so, dass eure Lebenserfahrung und eure Erfahrungen im Glauben ein so großer Segen in der Gemeinde sein können, wenn ihr die weitergebt. Ich möchte als nächstes lesen, was zu den alten Frauen gesagt wird. Da steht, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Die alten Frauen sollen sich also so verhalten, wie es sich für Heilige gehört. Auch an ihnen soll man sehen, welchen Herrn sie haben. Heiligung ist ja eine Absonderung, ja, dass man sich für jemanden einsetzt, dass man zu jemandem gehört und eben nicht alles mitmacht. Und das soll man bei ihnen sehen. Worauf hier besonders hingewiesen wird, ist das Wort verleumderisch. Und Verleumdung ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht ein Wort, was ich regelmäßig höre im deutschen Sprachgebrauch heute. Und ich habe es einfach mal gegoogelt und interessant ist, dass das Strafgesetzbuch des Deutschen dazu eine ganz interessante Beschreibung liefert. Ich möchte euch vorlesen. Was ist Verleumdung nach dem deutschen Strafgesetzbuch? Wer wider besseren Wissens in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist. Juristendeutsch. Noch schwerer als die Bibel, finde ich. Was ist also Verleumdung? Verleumdung heißt, ich sage etwas Unwahres weiter und habe dabei das Ziel, die öffentliche Meinung von dem herabzusetzen. Ihn ja einfach schlecht zu machen vor anderen. Und das scheint eine Gefahr zu sein, die ältere Frauen haben. Schlechtes über andere zu verbreiten, um sie schlecht zu machen. Und das ist etwas ganz, ganz Gefährliches, falsch zu beschuldigen. Wisst ihr, was das griechische Wort dafür ist? Das heißt Diabolos, für das Schlechtmachen des Verleumden. Und ihr wisst, wie wir das Wort verwenden. Ja? Das wird 34 Mal im Alten Testament für den Satan verwendet. Der ist der größte Verleumder, der größte Ankläger, der größte, ja, der dabei ist, alle schlecht zu machen. Der auch uns versucht, schlecht zu machen vor Gott. Wir müssen uns vor Augen halten, was es für Folgen hat, andere schlecht zu machen. Und die Folgen davon sind immer negativ. Es gibt nicht eine gute Folge davon, andere ständig zu verklagen und schlecht zu machen. Die Bibel lehrt uns vielmehr, dass wenn uns Sachen stören, dass wir auf denjenigen zugehen und mit ihm versuchen, eine Lösung zu finden, aber nicht mit anderen darüber zu sprechen. Falsche Anklagen und Lästereien schaden und zerstören Beziehungen. Sie werfen auch ein schlechtes Licht auf die Gemeinde, auf unsere Familien, auf unser Zusammenleben und damit letzten Endes auch auf unseren Herrn. Die Bibel warnt davor, andere Geschwister schlecht zu machen. Der nächste Punkt ist, dass auch die alten Frauen nicht dem vielen Weingenuss ergeben sein sollen. Auch hier wieder, es geht um den vielen Weingenuss. Es ist kein Fehler, Wein zu trinken, aber man sollte keinen Rausch antrinken. Die alten Frauen sollen stattdessen Lehrerinnen des Guten sein. Und Lehrerinnen sind ja, oder Lehrer sind ja Menschen, die einfach einen gewissen Vorsprung haben und den an andere weitergeben. Und ihr wisst ja, Lehrer müssen einen gewissen Vorsprung haben, sonst wird es schlecht, was weiterzugeben. Ja. Hier hat mal einer gesagt, wie viel Vorsprung braucht der Lehrer vor seinen Schülern? Ja, mindestens eine Unterrichtsstunde. Es ist wichtig, dass man in dem, was man versucht weiterzugeben, vorangeht, dass man ja auch die Vorbildfunktion erst einmal lebt. Und was wir hier finden, ist, dass Paulus sagt, dass die alten Frauen mit den Jungen eine Art Jüngerschaft haben sollen. Sie sollen weitergeben, was sie selbst erfahren haben, was sie erlebt haben und was sie selber ja auch tun. Das ist ganz wichtig, weil absolut nichts glaubwürdig ist, was ich selber ganz anderes mache. Sind sich alle ihrer Vorbildfunktion denn bewusst? Es ist uns wirklich wichtig und wird es auch gelebt in der Gemeinde, dass die alten Frauen den Jungen gute Dinge weitergeben. Ich möchte dazu ermutigen, das zu tun. Ich möchte jetzt zu dem Übergang kommen, wo es um die jungen Frauen geht. Und weil wir eben gelesen haben, wie das eingeleitet wird, Vers 4, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten. Also, es ist so, dass was wir jetzt über die jungen Frauen lesen, darin sollen ja die alten Frauen die jungen anleiten. Das heißt also, im Prinzip, was wir jetzt lesen, gilt für alle Frauen. Ich möchte es nochmal lesen, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Einen Moment bitte. Die alten Frauen sollen also die jungen Frauen dazu anleiten und ihnen das vorleben, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Hier steht das Wort Phileo für Liebe, das ist eine freundschaftliche, einander zugeneigte Liebe. Das ist die, wo man sich gegenseitig zugeneigt ist, wo man dem anderen etwas Gutes will. Dasselbe Wort wird verwendet für die Liebe zwischen Gott, dem Vater und Jesus, dem Sohn und auch mehrfach in der Bibel dafür, wie Eltern ihre Kinder lieben. Die Frauen sollen besonders ihre Männer und die Kinder lieben. Und ich glaube, das ist im Alltag oft eine große Herausforderung, auch für meine Frau mit mir. Das ist nichts Leichtes, weil jeden Tag wieder neue Liebe aufzubringen für dieselben Menschen, die man jeden Tag so viel sieht, das ist schwer. Und dann verhalten die sich auch gar nicht immer so, dass man Grund dazu hat. Aber auch da wieder geht es auch um eine Vorbildfunktion. Wir finden aber übrigens auch eine ganz inhaltlich ähnliche Anweisung bei der Beschreibung für die Auswahlkriterien der Ältesten. Auch die sollen als erstes ihrer Familie gut vorstehen. Und an ihrer Familie sieht man, ob sie geeignet sind. Es ist für alle Christen ohne Zweifel ganz wichtig, die Aufgaben in der eigenen Familie vorbildhaft und liebevoll wahrzunehmen. Und wer da mit gutem Beispiel vorangeht, der kann auch andere darin anleiten und wird viel glaubwürdiger in dem, was er sonst so von sich gibt. Auch hier haben die alten Frauen schon viel mehr Lebenserfahrung. Sie haben vieles mitgemacht und sie können auch zurückblicken auf vieles, was sie erlebt haben, manches, was gut war und auch manches, was nicht so gut war. Und es ist so wichtig, davon weiterzugeben. Die jungen Frauen sollen genauso besonnen sein, so lesen wir es hier. Es ist ein etwas anderes Wort im Griechischen. Das Wort steht für Selbstkontrolle, für ein moderates und für ein verständiges Auftreten. Also im Prinzip das Gegenteil von laut, poltern und vorschnell. Man soll versuchen, Selbstkontrolle zu üben und moderat und verständig aufzutreten. Das wird den jungen Frauen gesagt. Wie gesagt, ist Besonnenheit in allen Facetten eine ganz wichtige Eigenschaft für jeden in der Gemeinde. Und ich glaube, das ist, weil das überall genannt wird, sehen wir, wie besonders wichtig dieser Punkt sein muss. Es wäre so viel Streit, es wären so viele Konflikte und Probleme nicht da, wenn wir es wirklich schaffen würden, uns besonnen zu verhalten, uns darauf zu besinnen, warum wir auch hier in der Gemeinde sind. Nach der Besonnenheit finden wir das Wort keusch, das man auch nicht mehr so oft benutzt. Das wird auch manchmal mit zuchtvoll überschrieben und ich habe das Wort dann auch nachgeschlagen, was es im Griechischen als Übersetzung bedeutet. Es steht für Reinheit, für Unschuld und auch für Bescheidenheit. So sollen junge Frauen sein. Und wie es mir mehrfach damit ging, ist besonders das, was zu jungen Frauen gesagt wird in diesem Text, ist eigentlich das, was oft außerhalb der Gemeinde als überhaupt nicht erstrebenswert gesehen wird. Ja, wenn man rein unschuldig und bescheiden ist, dann sagen die Menschen außenrum, ja, das ist aber ein Mauerblümchen oder die ist ja ganz schön naiv und ja, total unerfahren und total realitätsfern. Der größte Unterschied zu diesen Dingen, wie die Bibel sagt, wie wir uns verhalten sollen, zu dem, was außerhalb gesagt wird, ist eigentlich bei den jungen Frauen. Und das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Die Bibel sagt uns, dass es etwas Gutes ist, sich Unschuld und Reinheit zu bewahren. Und das möchte ich auch weitergeben. Und wir sollten nicht versuchen, die Bibel umzubiegen, dass sie besser zu dem passt, was außen rum kommt. sondern wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich kann allen jungen Frauen nur sagen, behaltet euch eure Unschuld und eure Reinheit und lasst euch nichts anderes erzählen. Und ich glaube, tief im Inneren schätzen das die meisten Menschen trotzdem, obwohl es eigentlich offiziell als nicht erstrebenswert dargestellt wird. Die jungen Frauen sollen auch häuslich sein, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, was total beschossen wird. Häuslich sein heißt, sich gut um die Angelegenheiten des Haushalts zu kümmern. Und die Bibel spricht nicht nur an dieser Stelle davon, dass das eine Aufgabe der jungen Frauen ist. Und die geht ja auch damit einher, liebevoll zu sein zu ihrem Mann und auch zu den Kindern. Und ich glaube, dass die Zeit, die man sich nimmt, um sich um die Kinder zu kümmern und der Familie ein schönes Zuhause zu geben, dass die sehr gut und wichtig ist und dass sie auch viel Segen zur Folge hat. Aber auch hier wird es schlecht gemacht, wenn man das lebt. Ja, dieses Bild einer Frau wird von vielen als rückständig wahrgenommen und als völlig überholt und überhaupt nicht zeitgemäß. Wie gesagt, ich kann jede junge Frau auch da nur ermutigen, Gott und der Bibel mehr zu gehorchen als den Menschen. Ein schönes Zuhause zu haben, wo alle gerne sind, die ganze Familie, das ist mehr wert als viel Geld und Erfolg im Beruf. Und wenn wir die Kinder immer schneller abgeben, schnell viel arbeiten und vielleicht sogar noch bestrebt sind, alles, was im Haus anfällt, vielleicht noch nach extern zu vergeben, dann wird es schwer, das mit der Bibel zu begründen. Ich glaube, bei allen Schwierigkeiten wird der das sich hier an die Bibel hält, ganz viel Segen erleben. Die jungen Frauen sollen auch gütig sein, so steht es da. Das kommt, wie im Griechischen, auch bei uns auch von dem Wortstamm von gut. Gut zu sein ist eine schöne Eigenschaft. Wir umgeben uns, glaube ich, gerne mit Menschen, die gut sind, sagen aber auch manchmal, dass manche Menschen einfach eine gute Seele sind. Das sind Menschen, die andere im Blick haben, für andere das Beste suchen. Und jeder umgibt sich gerne mit solchen Menschen. Das ist auch ein Stück weit das Gegenteil von egoistisch. Und jetzt kommt gleich nochmal das nächste Thema, was zu den jungen Frauen gesagt wird, was auch wieder extrem kontrovers diskutiert wird. Hier steht, die jungen Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen. Und das ist, glaube ich, das am heftigsten diskutierte Thema. Ich mich bisher vielleicht schon ganz weit aus dem Fenster gelehnt habe, weil ich das gesagt habe, dann werden, glaube ich, hier spätestens die Ersten aufs Dach steigen. Ja. Gerade das jetzt nochmal besonders, wird besonders schlecht gemacht. Ja. Das ist doch das Rückständigste, was es gibt. Das ist so mittelalterlich, so sagen das viele, das ist heute überhaupt nicht mehr aktuell. Aber wir lesen es in der Bibel. Es ist, glaube ich, besonders schwer, heute eine junge Frau zu sein, die sich an die Bibel halten will. Da wird man den meisten Gegenwind erleben. Weil das, was wir bisher bei den alten Männern und bei den alten Frauen gelesen haben, das ist, sagen wir mal, zumindest nichts Negatives. Das wird auch außerhalb gut gesehen. Aber wenn wir sagen, häuslich zu sein und sich unterzuordnen, dann bekommt man den vollen Wind der Gesellschaft ab. Ja, wir wissen ja, wir kennen die Bezeichnungen des Heimchen am Herd, was herabwürdigend gesagt wird. Oder es gab das Erziehungsgeld, was wir auch mal kurz bekommen haben, was dafür gedacht war, dass Mütter, die länger zu Hause bleiben, eine Finanzierung bekommen oder ein kleines bisschen Geld dazu bekommen. Das wurde ganz schnell als die Herdprämie bezeichnet. Das wird einfach schlecht gemacht. Und Mütter werden auch als dumm und naiv bezeichnet, wenn sie zu Hause bleiben, wenn sie sich damit abhängig machen von ihren Männern. Ja, das ist nichts, was als positiv gesehen wird. Gleichberechtigung und Emanzipation sind sehr hoch aufgehängt. Es gibt überall Beauftragte dafür, die den ganzen Tag dafür mit scharfen Waffen kämpfen. Und doch steht es in der Bibel, dass das eine gute Sache ist, dass die Schöpfungsordnung, dass Gottesordnung das so vorsieht. Und wir werden gleich weiterlesen, was den jungen Männern gesagt ist und werden sehen, dass die Bibel ausgeglichen ist, dass es da keine Beziehung zwischen Personengruppen gibt, die einseitig ist. Und ich möchte noch lesen, was dazu steht. Sich ihren eigenen Männern unterzuordnen, Vers 5, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Das steht in einem Zusammenhang. Und das ist eine ziemlich drastische Formulierung, dass die also aussagt, wenn das nicht so ist, dann verlästert das die Bibel. Das Wort, was hier im Griechischen steht, ist blasphemeo. Und wir kennen das als Blasphemie. Das ist ein sehr harter Ausdruck. Das heißt, besteht aus zwei Wörtern und heißt, dem Ruf von jemandem zu schaden. Das bringt also Schaden auf den Ruf des Wortes Gottes. Und das ist absolut keine Kleinigkeit. Die biblische Ordnung in der Familie setzt den Mann als Oberhaupt ein. Wie ich euch sagen will und auch gleich sagen werde, mit vielen, vielen Verpflichtungen. Der Mann, an den sind hohe Anforderungen gestellt, in der Familie ein gutes Oberhaupt zu sein und auch seine Frau zu lieben. Ich möchte jetzt zu den jungen Männern kommen. Und beim ersten Lesen habe ich gedacht, was ist denn hier los? Das ist ja total ungleich. Ich habe das gelesen und gedacht, jetzt kommt was, das soll ich mir auf die Fahne schreiben. Und dann habe ich eigentlich das erste Mal nur einen Vers gelesen. Ja. Vers 6 steht, gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Und dann steht, in allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Da habe ich gedacht, das ist aber reichlich wenig. Ich meine, für alle steht viel da und dann steht da, ihr jungen Männer seid besonnen, Punkt. Zur Besonnenheit habe ich, glaube ich, schon genug gesagt. Auch das ist wieder minimal anders, aber es ist auch wieder ein moderates Auftreten, ein gesetztes Auftreten, wo man sich einfach darauf besinnt, wozu man gehört. Als ich aber den Titusbrief dann noch mehrmals gelesen habe, auch insgesamt, dann ist mir eher klar geworden, worum es geht. Als erstes, wenn wir Vers 7 und Vers 8 dazu lesen, dann gehören die erstmal untrennbar dazu. Da der Titus selber ein junger Mann war, möchte ich erstmal Vers 7 und 8 lesen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Verse gehören dazu, weil der Titus selber ein junger Mann war und er sich ja selbst zum Vorbild machen sollte. Wenn man das aber weiterdenkt, dann ist es sogar so, dass der ganze Brief ja an einen jungen Mann gerichtet ist und wie er sich verhalten soll. Das heißt, im Prinzip ist an die jungen Männer in dem Text am meisten gesagt, weil man im Prinzip den ganzen Brief hernehmen muss. Inklusive übrigens, dank seiner Aufgabe als Ältester, ja auch dem, was an Älteste gesagt ist. Im Prinzip bei der Auswahl der Ältesten, in Kapitel 1, bei den Kriterien, die an sie gestellt sind, wird ja nur daran gemessen, dass Männer, die sich so verhalten oder die besonders mit dem übereinstimmen, dass die als Älteste geeignet sind. Aber dort stehen ja nicht nur Dinge, die nur Älteste erfüllen sollen. Das heißt also, ich musste mehrmals und genauer lesen, um zu merken, wie viel eigentlich an junge Männer in dem Text steht. Ich möchte jetzt kurz darauf eingehen. Besonnen hatten wir eben. Und dann ist ja ein großer Fokus darauf, auf das, ermahne die jungen Männer, mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Also auch hier wieder, lebt das, lebt gut, tut gute Werke. Und dann geht es um die Lehre. Es ist also eine ganz wichtige Aufgabe der jungen Männer in der Gemeinde, zu lehren. Und in der Lehre soll dieser unverfälscht sein, mit würdigem Ernst und Unverderbtheit, gesund und untadelig. Wo lehren denn junge Männer? Ja, da geht es jetzt nicht nur darum, sich sonntags irgendwo auf die Kanzel zu stellen. Lehre geht viel weiter. Wie wir es vorhin auch gelesen haben, ist unser erstes Umfeld die Familie. Und alle jungen Männer haben die Aufgabe, in ihrer Familie Gottes Wort weiterzugeben, in ihrer Familie zu lehren, darauf zu achten, dass Gottes Wort in der eigenen Familie weitergegeben wird, gut und richtig. Und auch da ist es wieder so, wer das in der Familie macht, der kann dann auch in die Gemeinde gehen und auch da gute Lehre weitergeben. Junge Männer haben die geistliche Verantwortung für ihre Familien. Diese Aufgabe sollten wir nicht auch noch unseren Frauen auflasten. Das wäre absolut verkehrt. Und um Lehre so weiterzugeben, wie es hier steht, unverfälscht und richtig und gut, dazu muss man sich echt gut auskennen in der Bibel. Dazu sollte man Bescheid wissen. Dazu sollte man sich mit Gottes Wort intensiv auseinandersetzen. Es ist also unsere Aufgabe, das auch zu tun. um unserer Aufgabe gerecht zu werden. Und ich möchte jetzt doch noch die Ansprüche auch an Älteste weitergeben. Wie gesagt, der Gedanke ist der, Titus sollte herausfinden, welche Brüder als besonders geeignet sind, Älteste zu sein in der Gemeinde. Diese Anforderungen sind aber allgemeine Anforderungen. Das sind nicht nur Anforderungen, wo man sagt, ja, Älteste müssen so sein und bei mir reicht es, wenn ich besonnen bin, dann habe ich mein Werk getan. So ist es nicht. Denn jetzt kommt's. In Titus 1 ab Vers 6 möchte ich noch lesen. Denn letzten Endes hat Titus auf Kreta schon den Dienst eines Ältesten getan und wir lesen bei den jungen Männern, dass die sich an Titus orientieren sollen. Deshalb zählen selbstverständlich diese Dinge auch für alle. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und dann sehen wir, wie hoch der Maßstab eigentlich ist, ein Mann zu sein, so wie es Gott gefällt. Untadelig, damit geht es schon los, und da hört es eigentlich auch schon auf, weil untadelig zu sein eigentlich ein Anspruch ist, dem keiner gerecht werden kann. Und die Bibel lehrt es selber, dass es gar nicht möglich ist, komplett untadelig zu sein. Aber was wir daraus nehmen, ist, es sollte ein Leben bezeichnen, das keine berechtigte Kritik zulässt, das skandalfrei ist, sag ich mal. Mann einer Frau zu sein, ist auch deutlich komplexer, wenn man sich damit beschäftigt, als einfach nur verheiratet zu sein. Es geht deutlich weiter. Es ist, wenn man die Bibel liest, das Gegenstück zu der liebenden und sich unterordneten Ehefrau. Mann einer Frau zu sein heißt auch rein gegenüber unserer Frau zu sein, ihr innerlich und auch äußerlich nur ihr hingegeben zu sein, sie auch zu lieben. So, die Bibel sagt an anderer Stelle, so wie Jesus die Gemeinde liebt. Und was ja auch bei den Männern steht, ist, dass man ja an ihnen misst, ob die Kinder gut erzogen sind. Ja? Steht bei den Männern da und interessanterweise nicht bei den Frauen. Für die Ältesten ist es ein Kriterium, ob sie treue Kinder haben. Das heißt also, Männer haben auch die Aufgabe, zu Hause für Ordnung zu sorgen und für Erziehung, die Frau zu unterstützen bei dieser Erziehung. Männer sollen auch nicht eigenmächtig sein und auch da sehen wir, wie eng das mit der Frau zusammenhängt. Einem eigenmächtigen Mann ist es auch ganz schwer, sich unterzuordnen. Wenn ein Mann aber seine Frau liebt, dann wird es ja auch leicht fallen, sich unterzuordnen, weil er nur das Beste für seine Frau und auch für seine Familie und für seine Kinder im Blick hat. Deshalb ist es ganz wichtig, die Bibel nie einseitig auszulegen. Und ganz wichtig, das herauszunehmen, auch aus einer Predigt wie heute, was für einen selbst gilt und nicht für andere zuzuhören. Männer sollen auch nicht jähzornig sein. Und ich glaube, das ist auch ein großer Schwachpunkt vieler Männer. Schnell zornig zu werden, laut zu werden, und das ist etwas ganz Schlechtes und ein großer Schwachpunkt. Auch hier steht wieder, dass sie nicht der Trunkenheit ergeben sein sollen. Auch hier wieder Männer, die berauscht sind, Väter, Familienväter, die sich berauschen, sind ein ganz, ganz schlechtes Vorbild. Hier steht auch, dass die Männer gastfrei sein sollen. Auch da merkt man wieder, das geht auch nur im Zusammenhang mit der Liebe zur Frau, auch mit ihren Kräften, mit dem, was man zusammen in der Lage ist zu leisten. Männer sollen das Gute lieben, besonnen sein, sie sollen gerecht sein und auch beherrscht. Und wir sehen, dass auch hier hohe Maßstäbe gesetzt sind. Und auch nochmal hier, die Männer sollen sich in der Lehre ja, bewandert sein. Sie sollen das zuverlässige Wort halten und ihre Familie und auch die Gemeinde ermahnen und lehren. Es ist also ganz wichtig, dass alles zusammenkommt. Um so zu leben, wie es die Lehre der Bibel sagt, ist jeder gefordert. Jeder an seiner Stelle. Und zwar noch mehr im Tun als im Reden. Die letzten zwei Verse, die an die Knechte sind, möchte ich nur ganz kurz etwas dazu sagen. Knecht ist ursprünglich das Wort eigentlich für Sklave. Sklaven gibt es heute nicht mehr. Aber trotzdem, wenn schon die Sklaven sich ihren Herren unterordnen sollten, dann ist es für uns noch viel wichtiger, dass wir uns gut verhalten, da wo wir arbeiten. Dass wir ja da nicht auffallen als die Querulanten, dass wir da nichts entwenden, dass wir treu sind und dass wir auch da die Lehre unseres und der Lehre unseres Gottes Ehre machen. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss kurz sagen, warum sollen wir überhaupt so leben? Weil das, was ich jetzt gesagt habe, das ist mir völlig bewusst, ist eigentlich eine Ansammlung von ganz vielen Anweisungen für gottgefälliges Leben. Und ich weiß das, mir geht es selber so und ich glaube, das geht den meisten so. Wenn man so viel hört, so viele praktische Dinge, die dazu noch so einen hohen Maßstab haben, dann ist es eigentlich echt schwer. Und dann schränken die uns ja auch noch teilweise ein. Oder ja, da muss man Veränderungen haben. Aber ich möchte schon mal die drei Verse noch mal kurz wiederholen, die in dem Text stehen, warum es so wichtig ist, sich gut zu verhalten. In Vers 5 stand am Ende, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. In Vers 8 steht am Ende, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Und in Vers 10 steht am Ende, damit sie der Lehre und Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Alle diese Gründe beziehen sich auf Gott oder sogar auf den Feind Gottes. Es geht darum, dass unser Verhalten eine Antwort auf etwas ist. Es ist nicht richtig, ja, beziehungsweise wir müssen ganz sehr die Reihenfolge beachten. Ich möchte mit euch deswegen, das Vorprogramm war heute etwas länger, trotzdem noch unbedingt die Verse 11 bis 15 lesen, die ganz wichtig sind im Verständnis, warum Christen überhaupt ein gottgefälliges Leben führen, warum das überhaupt ein Antrieb ist. Titus 2 ab Vers 11. Der Text gehört direkt daran. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Hier sehen wir also ganz klar eine Reihenfolge und ich möchte es auch ganz klar sagen, weil wir das lernen müssen und auch aufpassen müssen, da nichts umzudrehen. Was ist zuerst da, die Gnade oder die Veränderung? Was ist zuerst? Die Gnade ist zuerst. Gottes Gnade steht am Anfang jeder Veränderung und von allem, was ich heute im Kapitel 2 am Anfang vorgelesen habe. Nichts davon machen wir zuerst und dann bekommen wir Gnade. Nichts. Bitte behaltet das. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Wir haben heute gelesen, wie sich Gottes Nachfolger verhalten sollen. Aber alles, was sich in unserem Leben verändert, basiert auf der Gnade Gottes. Erst wer die Gnade Gottes erlebt hat in seinem Leben, der braucht überhaupt erst zuhören, was Kapitel 2 ist, oder da sagen, ja, wo will Gott mich verändern? Ansonsten sind diese ganzen Anweisungen einfach nur, ja, da kann man sehen, ob Christen sich gut verhalten. Dazu sind die vielleicht dann gut. Wir dürfen, und das will ich auch als allerletztes tun, niemals Menschen Veränderung predigen, die Gnade Gottes nicht erlebt haben. Nein, wir müssen die Gnade Gottes predigen. Veränderung kann man höchstens vorleben. Deshalb war dieser erste Teil der Predigt ganz klar für errettete Kinder Gottes gedacht. Wenn du nicht glaubst und die Gnade Gottes noch nicht persönlich erlebt hast, dann wird es dir keine Erlösung bringen, zu versuchen, alle diese Dinge umzusetzen. Das wird dir nicht helfen. Du brauchst die Gnade Gottes. Und erst wenn du die erlebt hast, dann wird sich etwas ändern. Und die beiden Worte, die hier in Zusammenhang gebracht werden, sind sehr interessant. Da steht, die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen und sie nimmt uns in Zucht. Die erzieht uns. Gnade und Zucht scheinen im ersten Moment überhaupt gar nicht zusammenzupassen. Aber die passen sehr gut zusammen. Denn wer Gottes große Gnade erlebt hat, wer gemerkt hat, wer er selber ist und wer von seiner ganzen Schuld befreit wird, der lässt sich auch von Gott verändern. Es nützt nichts, zu versuchen, Menschen in deinem Umfeld glücklich zu machen, indem du dich irgendwo diesen Dingen anpasst, die die Bibel sagt. Und dass die dann sagen, Mensch, ja, du verhältst dich schon ganz gut. Das errettet nicht. Ich möchte jeden von uns einladen, die Gnade Gottes kennenzulernen und zu erleben. Und erst dann geht es darum, dass Gott uns verändern möchte. Alle Veränderungen zum Guten in einem Menschen sind eine Antwort auf die Gnade Gottes. Also führt erst die Gnade Gottes auch dazu, Dinge zu ändern. Und erst durch die Gnade Gottes bekommt man eigentlich die Kraft, ja auch mal Dinge zu tun, die im Widerspruch stehen zum Mainstream oder zum Zeitgeist. Und das können wir alle nur, wenn wir wissen und erlebt haben, was Gott für uns getan hat. Und dann schaffen wir es auch in unseren Familien und Beziehungen in der Gemeinde, liebevoll und besonnen zu sein. Und ich glaube es und ich weiß es, dass die Veränderung durch Gott und seinen Geist ganz, ganz tief gehen kann. Gott kann sogar unseren Charakter verändern. Und in diesem Vers 14, hier finden wir sogar einen der seltenen Hinweise darauf, warum Jesus Christus überhaupt Errettung schenkt. Da steht, der, also Jesus, sich für uns selbst hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ja, unser Herr hat uns dazu errettet, gute Werke zu tun. Dazu hat er sich ein Eigentumsvolk errettet. Menschen, die ihm nachfolgen, die ihn als Retter anerkennen und die dann gute Werke tun. Es ist also eine Folge davon, errettet zu sein, dass das in unser Leben ausstrahlt und dass man das an uns sieht. Und der letzte Vers, den möchte ich jetzt noch mit euch lesen, der ist eigentlich der, der mich dazu gebracht hat, das jetzt weiter zu sagen, auch wenn es nicht alles einfach ist und wenn es dazu sicherlich viele kontroverse Meinungen gibt. Da steht nämlich zum Titus gesagt, dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich gering schätzen. Und ich hoffe, dass ihr das auch nicht macht, mich gering zu schätzen, weil ich das jetzt gemacht habe. Aber es ist eine ganz wichtige Sache, auch solche Dinge weiterzugeben, die teilweise im krassen Widerspruch dazu stehen, was vielleicht andere sagen. Und ich hoffe, dass wir das schaffen, mehr Gott zu gehorchen als den Menschen. Und da bin ich der Erste, der daran arbeiten muss. Amen.